direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir starten ein neues Kapitel. In diesem Kapitel soll es um Selbstoptimierung gehen und an der Stelle vielleicht auch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen natürlich auch das Hörerlebnis für alle Hörerinnen und Hörer zu optimieren und werden deshalb Start diese Folge dazu übergehen, unsere Länge auf 45 Minuten zu begrenzen oder uns zumindest in diese Richtung orientieren, einfach damit der Inhalt noch kompakter ist und damit es auch einfach vielleicht einfacher ist, Folgen nachzuhören und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge, Selbstoptimierung. Ich habe es schon angesprochen. Und Selbstoptimierung ist ein sehr heißes Thema in der Psychologie und daran, das sieht man schon daran, dass wenn man sich zum Beispiel mal die Psychologie-Podcasts anguckt, auf Spotify oder auf dem Podcatcher, den ihr verwendet, dann sieht man, dass ganz, ganz viele Podcasts sich um solche Themen wie Persönlichkeitsentwicklung drehen. Darum drehen, wie man besser durchs Leben kommt. Und Psychologie ist natürlich auch eine Wissenschaft, die als erklärtes Ziel hat, menschliches Erleben und Verhalten zu verändern. Wir wollen es nicht nur beschreiben, vorhersagen und erklären, sondern wir wollen auch Interventionen machen. Und jetzt die Frage an meine beiden Mitpsychologinnen. Woher kommt diese Faszination der Optimierung?
Also ich glaube ja persönlich, dass eine Selbstoptimierung, ich meine, das wird natürlich sehr, sehr unangenehm oftmals betrieben, aber praktisch ist das eigentlich unser gesetzter Auftrag, dass wir uns irgendwo optimieren. Und optimieren bedeutet aber nicht, für mich wenigstens, eine Beschleunigung der Prozesse, eine Effizienzsteigerung nur, sondern tatsächlich mehr aus dem tatsächlich zu machen, was uns gegeben ist, das Leben sozusagen zu optimieren. Und das ist im Prinzip der generelle Auftrag von Kultur. Also wenn wir wirklich der Meinung sind, dass wir kultivierte Wesen sind, dann versuchen wir eigentlich immer etwas zu verbessern, zu optimieren, uns selber auch irgendwo in eine neue Sphäre zu bringen, dass wir mehr verstehen, dass wir mehr wahrnehmen, dass wir deutlich tiefer erfahren und dass wir zum Schluss eben reichhaltiger leben. Und insofern kann das ein sehr, sehr positiver Begriff sein und ein ganz, ganz wichtiges Programm. Und es kann aber ausarten auch in einer ganz, ganz unangenehmen Art und Weise. Und das ist dann das, was du wahrscheinlich auch gerade beschrieben hast. Nicht unbedingt mit Podcast nur, sondern von Selbsthilfe, Literatur und so weiter, wo eben permanent eines gepredigt wird, dass man eigentlich viel zu wenig effizient ist. Da geht es immer nur um die Effizienz. Und Effizienzsteigerung kann was ganz, ganz Tolles sein. Aber es muss sozusagen immer eine Ausgewogenheit haben mit der Erlebniskultur und Struktur. Und das will ich sozusagen, darüber will ich auch heute ein bisschen sprechen, wie man das schafft und vielleicht ihr auch.
Da als Psychologe fällt mir da auch Erich Fromm ein, der so in unserem normalen Studium leider schon fast keine Rolle mehr gespielt hat. Aber sein Werk Haben oder Sein aus den 70er Jahren war das, glaube ich, 76 um den Dreh. Da ging es ja eigentlich schon genau darum, wie sowas wie dieser Leistungsgedanke, der in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ganz zentral ist, unser ganzes Leben durchdringt, bis in die Schlafzimmer hinein. Und dieser Zwang schon, sich zu optimieren, das Leben zu optimieren. Und das wird uns verkauft als Selbstoptimierung, aber es ist eigentlich nur eine Optimierung für die Märkte oder für, ja, andere Leute, die dann davon profitieren. Und das ist so diese Schattenseite, Klaus, die du, glaube ich, auch gerade gemeint hast, ne?
Richtig,
Wenn das nicht
ja.
mehr dazu dient, wirklich sich selbst, psychologischer Begriff Selbstaktualisierung, also
Aha.
sich selbst mehr in Einklang zu bringen mit den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Talenten, sondern wenn man sich optimiert auf etwas Externes hin, was zum Beispiel
Richtig.
der Job sein kann, die Karriere, auch die Beziehung wäre problematisch, wenn man das quasi nur für die Beziehung macht und sich selbst darüber vergisst. Also diese, ja, diese Schattenseite des Verbesserns oder verbessert werdens.
Und genau das ist der Aspekt dieser Selbstoptimierungsbewegung, so muss man das ja schon nennen, die ich ganz, ganz stark angreife tatsächlich und die ich deshalb auch als extrem kritisch sehe, weil, wie Marius schon gesagt hat, es eigentlich eher darum geht, noch mehr Leistung zu bringen in diesem kapitalistischen System, was ja grundsätzlich auf die Ungleichverteilung von Ressourcen aufgebaut ist, noch effizienter zu sein, noch mehr Ressourcen an sich zu binden, in einer gewissen Art und Weise auch damit natürlich anderen Menschen effizienter Ressourcen vorzuenthalten oder auch abzunehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, Verkaufstrainer zu werden, sondern die ideologische Komponente davon ist, ich nehme anderen Menschen effizienter Geld ab. Natürlich im besten Fall kriegen sie auch ein gutes Produkt dafür, aber das Produkt sollte ja grundsätzlich eher für sich selbst sprechen. Und vor dem Hintergrund, lasst uns vielleicht mal über diese ganze Selbsthilfe-Literatur sprechen kurz, weil es ja eigentlich, ich finde es so paradox, weil wir haben diese Selbsthilfe. Und eigentlich der Logik dieser Bücher und auch die Logik derer, die es verkaufen, sollte ja sein, du kaufst es einmal, du investierst einmal die 12, 16, 20 Euro in dieses Buch und danach musst du es nie wieder tun, weil es so eine fantastische Anleitung ist. Und danach bist du auch der Millionär, ne? Die Millionärsformel von Carsten Maschmeyer, dann hast du es geschafft, sitzt neben ihm in der Höhle der Löwen. Aber überraschenderweise funktioniert das nicht. Also konsumieren wir es einfach nur falsch, blöd gefragt? Oder liegt da vielleicht doch eine perfidere Strategie hinter, Klaus?
Also, wir müssen natürlich eine empirische Studie mal starten, die Maschmeyer-Leser einfach und Leserinnen einfach mal analysieren. Und vermutlich ist es so, dass es keine Millionäre werden oder dass es eben zufälligerweise auch Millionäre darunter gibt. Aber es scheint mir auf jeden Fall kein durchschlagender Effekt zu sein, weil ich eben nicht tatsächlich in den Talkshows, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dauernd Leute haben, die sagen, naja, ich habe mich jetzt zurückgezogen, ich habe halt dieses Buch gelesen und sie wissen ja, wie das geht. Das scheint mir nicht zu funktionieren. Also das kann man relativ sicher sagen. Die Frage ist nur tatsächlich, haben die Leute das nicht verstanden oder können sie es nicht umsetzen? Vermutlich ist es so, weil diese Literatur ja genau so geschrieben ist, dass es ja angeblich so einfach umzusetzen ist, dass das einfach nicht funktioniert. Und was aber durchaus möglich ist, und das sind ja solche Bücher wie Erich Fromm, die genau in eine andere Richtung gehen und dann doch irgendwo eine Selbstorganisation oder eine tatsächlich auch reinbringen, wie man besser leben kann. Und damit ist es auch eine Selbstoptimierung, aber eben in eine ganz andere Weise argumentierend. Das verstehen Leute schon durchaus. Also es gibt, davon bin ich ganz, ganz stark überzeugt, dass solche Werke und solche Einsichten, die von Menschen tatsächlich in die Welt gebracht worden sind, die ja selber authentisch das gelebt haben. Und da sind wir ja beim Thema Authentizität, das wir ja auch nochmal besprechen wollen in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Wenn du selber merkst, dass die Leute, die das schreiben, eigentlich gar nicht das machen, was sie da behaupten, und gar nicht so sind, dann ist das natürlich sowieso ein bisschen anrüchig. Und ich würde einfach sagen, es sind die falschen Konzepte, die hier vermittelt werden und es wird auch nicht richtig umgesetzt. Und zum Schluss kommen wir aber in jedem Fall in eine gefährliche Welt, weil eben immer mehr Leute natürlich solche Literaturen lesen und es als ein selbstverständliches Credo ansehen, dass man so sein müsste. dass man die ganze Zeit mehr verkauft, mehr konsumiert und so weiter. Das sehe ich tatsächlich als problematisch und deswegen ist es so hilfreich, tatsächlich zwischendrin sowas wie Haben und Sein zu lesen, das aber ganze, mindestens eine ganze Generation von Psychologinnen und Psychologen tatsächlich, glaube ich, maßgeblich verändert hat. Und das hat mindestens 20, 30 Jahre lang angehalten, meines Erachtens. Also es sollte aber wieder sowas geben und es gibt es ja auch tatsächlich. In den letzten Jahren sind durchaus wieder solche Ansätze aufgekommen, sich ganz anders selbst zu optimieren, nämlich in der Weise, dass man eben Dinge abwirft. Also es gibt zum Beispiel diesen Reduktionismus. Es gibt diese Tiny Houses, es gibt ganz, ganz viele Bewegungen, die tatsächlich sagen, optimiert euch dergestalt, dass ihr eben Ballast abwerft und euch auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist für euch im Leben. Auch das kann Selbstorganisation oder Selbstoptimierung tatsächlich sein.
An der Stelle auch nochmal der Hinweis, zum Beispiel Erich Fromm, Kunst des Liebens, wo er romantische oder Liebesbeziehung einmal durchanalysiert und eben auch zu diesem Schluss kommt, dass die Liebesbeziehung im Grunde genommen schon längst durch diesen Leistungsgedanken geprägt ist und damit natürlich auch den alten marxistischen Spruch aufgreift, dass in einer Welt voller Waren die Verhältnisse zwischen Menschen die Verhältnisse zwischen Dingen annehmen. Also dadurch, dass wir so obsessed, besessen von Dingen sind und von dem, was Dinge ausdrücken, da haben wir ja schon in unseren Folgen über Seltenheit drüber gesprochen, dass wir das dann auch in einer gewissen Art und Weise auf Menschen projizieren und uns natürlich auch wie ein Ding, wie ein Objekt behandeln, nämlich in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, wir sind eine formbare Tonmasse, die sich genügend Wille, genügend Disziplin, genügend Anstrengung vorausgesetzt in jede beliebige Form bringen lassen kann. Und du musst es nur wollen, stark genug, und dann auch kannst auch du zum nächsten Multimillionär werden, zum erfolgreichen Star, zum erfolgreichen Autor. Also es ist ja auch immer ein Versprechen, was mit diesen Büchern oder mit dieser Idee der Selbstoptimierung verkauft wird, weil am Ende ist es eine Austauschbeziehung. Autoren, Coaches etc. wollen Geld für eine Leistung und dafür muss diese Leistung auch etwas versprechen. Jetzt ist aber die Frage, diese Dinge, die uns versprochen werden, Erfolg, Reichtum, Glück vor allem, kann man die überhaupt aus einem Buch lernen, Marius?
Ich denke schon. Also vieles, was ein glückliches Leben ausmacht, ist schon sehr bekannt sind natürlich von Marc Aurel, die je nach Übersetzung Selbstbetrachtungen oder Briefe an sich selbst, wo es schon vor 2000 Jahren darum ging, wie kann ich ein besserer, ein glücklicherer Mensch werden? Und was Klaus vorhin gemeint hat mit authentisch, das trifft da eigentlich sehr gut zu, weil er hat diese Briefe ja, also dieses Tagebuch wirklich an der Front geführt, also unter Kriegsbedingungen. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Philosoph auf dem Kaiserthron, der da sich was zusammenfabuliert hat, sondern diese Betrachtungen sind auch wirklich im Angesicht von Leid und Tod entstanden. Und fand ich ein wahnsinnig gewinnbringendes Buch. Also das bringt einen, wenn man das liest und ein bisschen drüber nachdenkt, man ruht dann ein bisschen mehr in sich selbst. Und ja, ich denke, man kann sehr viel aus solchen Büchern lesen. Es wurde halt auch wirklich, er wollte das eigentlich gar nicht veröffentlichen. Also das hat er wirklich nur für sich selbst geschrieben. Und wahrscheinlich wirkt es auch deshalb bis heute so nach, weil es jetzt nicht mit der Intention geschrieben war, Auflage zu machen, irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich einfach seiner persönlichen Reflexion gedient hat. In dem Moment, wo ein Ratgeber den Anspruch hat, mich zum Millionär oder sonst was zu machen, kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Buch eigentlich nur den jeweiligen Autor zum Millionär oder zur Millionärin machen will und nicht mich, weil wenn man diese Formel hätte, wäre man ja eh doof, wenn man sie hergibt. Insofern, man kann schon viel lernen, aber vielleicht nicht unbedingt aus den Büchern, auf denen draufsteht, du kannst aus mir viel lernen.
Das ist ein fantastischer Gedanke, finde ich. Danke fürs Teilen. Also man muss sich ja einfach der historischen Tatsache stellen, dass diese Schriften von Marc Aurel oder auch sämtliche Philosophie, ob es jetzt westliche oder fernöstliche ist, außerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik geschrieben ist, weil der Kapitalismus zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat. So, und auch diese Bücher kann man oftmals einfach auch kostenlos als PDF runterladen, weil die Urheberrechte schon längst ausgelaufen sind. Und es gibt auch ein Buch, was ich nicht gelesen habe, aber ich weiß, dass es es gibt, von Jonathan Haidt, einem Psychologen, einem Moralpsychologen, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, welche Kraft in diesen Ancient Wisdoms, also in diesen alten, altertümlichen Weisheiten und grundlegenden philosophischen Gedanken überhaupt drinstecken. Also ich würde schon sagen, wie du gesagt hast, es lohnt sich auf jeden Fall, sich eher am Grundstoff zu orientieren, als an dem neuen Zeug, was wahrscheinlich sowieso auf diesem Grundstoff eher aufbaut.
Gut, es gibt natürlich trotzdem auch wissenschaftliche Ansätze und die sind ja durchaus ernst zu nehmen. Und dann ist es natürlich auch einfach so, letztendlich wissen wir halt einfach in der modernen Psychologie, da würden wir das eben so beschreiben, dass praktisch alles läuft nicht bewusst ab. Also du kannst dein Leben lang fast alles nicht bewusst machen. Du läufst durch die Welt und wirst dich trotzdem ernähren können. Du wirst trotzdem den Weg zu deinem Futterplatz finden und zu deiner Familie finden und so weiter. Das wird alles gut funktionieren, aber offensichtlich schöpfen wir nur so richtig tiefes, beglückendes Erlebnis, wenn wir tatsächlich Dinge auch mal ins Bewusstsein bringen. Das ist eben eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, also diese Trennung zwischen Nichtbewussten und Bewussten. Und hier können wir tatsächlich viel lernen. Wir müssen eben ab und zu uns tatsächlich gewahr werden und müssen anhalten, um uns selbst zu optimieren, dass wir tatsächlich verstehen, dass da ganz, ganz viele Schätze tatsächlich vorhanden sind, die wir nur nutzen müssen. Und zwar ganz bewusst. Und die werden wir dann, wenn es mal eingeübt ist, vielleicht auch nicht mehr bewusst nutzen. Aber diese Bewusstwerdung erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben plötzlich merken, dass wir auch manche Sachen einfach, dass wir unsere Zeit zum Beispiel, unser Leben vertrödeln. Ja, es gibt so Trödler, die zur Schule, das kennt ihr bestimmt, es gab immer die trödelnden Kinder und die nicht trödelnden Kinder. Das finde ich immer eine schöne Metapher. Und es ist so, Trödeln ist, glaube ich, auch ab und zu mal wichtig, klar. Aber wenn du eigentlich ein Leben lang ein Trödler bleibst, der einfach, also was versteht man darunter, der irgendwie ohne ein festes Ziel die Zeit verliert und tatsächlich nicht merkt, dass es eigentlich noch spannendere Sachen gibt, als jetzt einfach, außer es ist gerade wirklich so einfach wichtig, dass man einfach mal ein bisschen ratscht oder also ein bisschen verweilt und mit jemandem redet oder einfach ein bisschen langsamer läuft, weil man einfach sich über etwas vielleicht Gedanken macht oder einfach mal abschalten will, was völlig in Ordnung ist. Aber wenn man sein Leben lang nicht interessante Ziele verfolgt oder Dinge, wo man sagt, Mensch, das gibt mir unglaublich viel, viel mehr, als wenn ich einfach so dahin laufe in meinem Leben. Also wenn ich das irgendwann verstehe und nicht mehr trödel in Anführungszeichen permanent, dann habe ich unglaublich viel gewonnen. Und ich glaube, das hat halt auch sehr, sehr viel mit einer gewissen Einübung und Disziplin zu tun. Und da können tatsächlich Ratgeber, hilfestellende Theorien, empirische Befunde tatsächlich etwas dazu beitragen, dass man eben diesen Bewusstseinsprozess erstmal einläutet und bestimmte Sachen einfach einübt. Und es kann zum Beispiel sowas sein, dass man einfach mal reflektiert, was wolltest du denn eigentlich so in der letzten Zeit und wo bist du denn und gibt es denn da nicht Sachen, was du lieber machen würdest als das, was du gerade machst? Ja? Auch das ist eine Art von Selbstoptimierung, die durchaus positiv sein kann.
Na gut, aber dafür muss man nicht wirklich ein Buch kaufen. Es reicht, sich den fantastischen Film Ferris macht blau, auf Englisch Ferris Bueller's Day Off, anzugucken, wenn Matthew Broderick sagt, das Leben so schnell vorbei, wenn man nicht ab und zu stehen bleibt und sich umguckt, hat man es verpasst. Aber an der Stelle würde ich trotzdem was ergänzen, vielleicht sogar leicht widersprechen. Und zwar in der Hinsicht, dass es meiner Auffassung nach nicht darum geht, diese besonderen Momente, es geht nicht darum, diese besonderen Momente selbst zu erzeugen, sondern eher darum, diese besonderen Momente, die schon da sind, zu erkennen und wertzuschätzen. So, da sind wir ein bisschen beim leicht kitschigen Beispiel des Films American Beauty mit Kevin Spacey, wo es darum geht, die Schönheit in der umherwirbelnden Plastiktüte zu sehen. Im Grunde genommen auch ein Plagiat, nämlich Ähnliches hat Albert Camus in der Mythos des Sisyphos geschrieben, wenn er darüber spricht, dass jedes Leben gleich viele Erfahrungen hat, solange die Personen gleich leben. So. Und das finde ich ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, okay, ich habe jetzt hier mein Leben und ich muss jede Erfahrung irgendwie besonders machen. Ich muss aus dem Fallschirm springen, ich muss durch Südamerika trampen, ich muss ins All-You-Can-Eat-Schnitzel-Restaurant gehen, ich muss das und das machen, sondern dass man sagt, naja, der Unterschied zwischen dir und einer Person, die einfach nur im Wald sitzt und zum Beispiel den Vögeln zuhört, ist rein, es sind einfach unterschiedliche Erfahrungen. Du hast nicht mehr an Erfahrungen, du hast einfach andere Erfahrungen. Und wenn du dann lernst, einfach auch diese Erfahrungen, die du sowieso machen kannst, in einer gewissen Art und Weise wertzuschätzen, hast du gar nicht diesen Druck, immer nach neuen Erfahrungen hinterher zu jagen, weil alles, was du brauchst, ist eigentlich schon da oder vieles von dem, was du brauchst, ist eigentlich schon da.
Ja, und das ist eben die wichtige Frage auch, funktioniert die Selbstoptimierung konkret auf bestimmte Inhalte oder ist es eben so eine Meta-Selbstoptimierung? Und die Meta-Selbstoptimierung ist wahrscheinlich eine wesentlich interessantere, dass man eben tatsächlich diese Bewusstwerdung macht, damit man das, und das war auch genauso gemeint, wie du es jetzt gerade nochmal zusammengefasst hast, dass du eben nicht nur die Sachen schaffst, das kann auch ein Moment sein natürlich, der wichtig ist, also dass man ab und zu mal Sachen schafft, sondern tatsächlich die Sachen, die schon da sind, tatsächlich wahrzunehmen, und zwar bewusst wahrzunehmen, weil wahrnehmen tun wir sie sowieso, oder wir erkennen vielleicht, naja, erkennen tun wir sie auch nicht. Also muss man ein bisschen aufpassen. Es ist eben tatsächlich meist ziemlich unbewusst oder nicht bewusst, sage ich ja immer. Und in dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist die große Kunst. Und dann zu merken, dass man vielleicht auch manche Sachen gar nicht mehr anders braucht. Das ist ja auch eine Selbstoptimierung. Also das, was du gerade gesagt hast mit den extremen Erlebnissen, die man aufsucht in Südamerika und durch den Dschungel und in das Schnitzelrestaurant und so weiter, kannst du wahrscheinlich viel besser haben, weil die Frage ist zum Schluss, was willst du denn? Der Marius und ich hatten ein interessantes Projekt mal zu Tourismus. Und die Tourismusindustrie ist meines Erachtens eine extrem problematische. Und zwar deswegen, weil einem suggeriert wird, dass man bestimmte Sachen braucht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und interessanterweise, das hat uns eigentlich sehr bestätigt, nehmt einfach mal 100 verschiedene Portale, die irgendwie Reisen verkaufen, die ihr im Internet findet. Die sind alle gleich aufgebaut. Du suchst nämlich ein Reiseziel. Mit Anzahl von Personen und Ausstattungsvarianten. Aber die Frage ist ja, also was ist denn eigentlich, was willst du denn von einem Urlaub? Und jetzt, wenn man sagen würde, ich will das irgendwie optimieren, dann könnte man sagen, ja, das ist immer die gleiche Sache. Ich will eben eine günstigere Reise für die gleiche Leistung. Aber was ist denn das eigentlich für eine Leistung? Was willst du denn eigentlich für eine Leistung haben? Ist die Leistung, nach Mallorca zu fliegen in ein 4- oder 5-Sterne, Hotel? Oder ist es so, dass man sagt, ich will mit der Familie zwei Wochen eine schöne Zeit haben, wo ich selber ein bisschen runterkomme, wo die Kinder gut versorgt sind und mir auch große Freude machen, aber auch irgendwie auch neue Sachen erleben und sehen können und ich trotzdem so ein bisschen was Kulturelles auch mitkriege von irgendeinem interessanten Ort, den ich noch nicht kenne. Und zum Schluss gehe ich irgendwie, keine Ahnung, nach Prag statt nach, keine Ahnung, auf die Seychellen. Ja, und bin eben nicht in einem 5-Sterne-Hotel, sondern bin im 3-Sterne-Hotel, aber da gibt es irgendwie so einen Familiencoach, oder keine Ahnung, wie sowas heißt, ja, der irgendwie sich um die Kinder ein bisschen kümmert und du hast irgendwie andere Rahmenprogramme und das Essen ist so ganz, ganz toll gemacht, weil man irgendwie was ganz, ganz Besonderes, Kulinarisches dort erlebt, aber eben mit den Kindern und so weiter. Ja? Und plötzlich hast du eine wahnsinnige Optimierung und so kannst du dich selber auch optimieren, weil du irgendwann merkst, was sind denn eigentlich die Sachen, die mich wirklich, die mir was bringen und die zum Schluss eigentlich viel weniger Aufwand bedeuten, aber viel mehr Effekt haben. Und das fand ich spannend an diesem Projekt. Das war prima. Mhm. Ja?
Ja. Ich hatte auch gerade, wenn wir jetzt über Selbstoptimierung reden, gerade eben erst eine sehr interessante Masterarbeit von Hendrik Küster. Der ist in agile Startups reingegangen und hat mit den Menschen dort geredet über ihre Burnout- und Stresserfahrungen. Und was mich echt freut, dass wir das jetzt auch in einem Journal, das war so eine kleine Special Issue zum Thema agile Arbeitswelten, publizieren konnten. Es heißt im Override-Modus überstürmt, falls unsere Hörerinnen und Hörer da mal reinlesen wollen, ist gerade dabei, online gestellt zu werden, sollte in einigen Tagen aufscheinen. Und da kam genau dieses Thema Selbstoptimierung eben zur Sprache und Hendrik wollte eben wissen, wie wird mit Stress und Burnout umgegangen und der Tenor bei ganz vielen, mit denen er gesprochen hat, war eben, ja, Stress ist auch nur etwas, das wegoptimiert werden muss. Also da wird Stress nicht als Warnsignal genommen, als Zeichen, dass es irgendwie ein Mismatch gibt zwischen Anforderungen, vielleicht auch zwischen Kompetenzen und Erwartungen, sondern Stress ist etwas, das genauso wegoptimiert werden muss wie alle anderen Probleme auf der Arbeit. Alles unter diesem Credo, alles für den Kunden, der Kunde ist das Wichtigste und daran muss sich alles ausrichten und die ganzen Arbeitsprozesse müssten sich dem unterordnen. Und da sind wir eben wieder bei Erich Fromm, halt jetzt eben ja, über 40 Jahre später. Also Stress ist nichts, was man wegoptimieren muss. Stress ist ein Warnsignal zuallererst, gerade im Arbeitskontext. Aber das wird eben gerade in dieser Start-up-Kultur gar nicht so gesehen. Da gibt es ja auch von, helf mir auf die Sprünge, Klaus, die Frau von Phil Zimbardo heißt mit Vornamen, die Maslach. Weißt du das?
Maslach. Genau. Ja. Ich weiß es auch nicht. Der Niklas, der ist immer gut im Nachrecherchieren. Nein. Du gibst einfach Zimbardo ein und
ja, genau.
Das ist die Frau, die er geheiratet hat. Es war angeblich eine Studentin 1971 oder sowas bei ihm und so weiter. Was ist
Christina Maslach.
Ja, Christina, genau. Okay. Ja, Christina, genau. Habe ich gedacht.
Die hat es in den vergangenen Jahren auch im Silicon Valley untersucht, diese Start-up-Kultur, die im Prinzip, das sind moderne Sweatshops. Also die Leute werden ausgebeutet, werden geködert mit Aktien, Optionsversprechen und so weiter. Und von 100 Unternehmen schafft es halt eins, wirklich erfolgreich zu werden. Und die bei den 99 anderen waren, die sind dann halt ausgebrannt und haben Pech gehabt. Also so eine Mühle, durch die Leute gedreht werden, Taylorismus 2.0 könnte man auch sagen. Und das ist auch ein gesellschaftliches Problem jetzt jenseits dieser Ratgeberliteratur, wo wir eigentlich auch mal als Psychologen ein bisschen aktiver werden müssen. Also gerade zu diesen agilen Start-ups und Firmenkulturen haben wir sehr, sehr wenig psychologische Forschung gefunden.
Ja, auch diese fetischeske Beziehung zum Kunden, der ja auch nur als der Kunde referenziert, auf den nur als der Kunde referenziert wird. Also damit wird ja auch eine Homogenität suggeriert. Und der Kunde wird sozusagen zum großen anderen, der die Handlung strukturiert, orientiert und der aber grundsätzlich auch unerreichbar ist, was ja dann auch die Realität in dieser Branche ist, wo ja der Kunde alle paar Jahre einfach mal seine Marketingfirma einfach komplett einmal austauscht. Nicht mal unbedingt aus großer Unzufriedenheit, sondern weil man das halt so macht. Und dieses, dass man das halt so macht, das hat auch Heidegger vor über 100 Jahren jetzt fast auch treffend herausgearbeitet, dass halt dieses Das Mann, hat er es genannt, dass das so dieser normale Modus operandi ist, in dem wir sind und in dem wir auch eine komplette Abkehr von dem finden, wie es eigentlich ist, zu sein. So, und in dem, wie es eigentlich ist, mit anderen zu sein und selbst zu sein und selbst die Erfahrung um sich herum wahrzunehmen, an sich heranzulassen, konstruktiv zu verarbeiten. Das wird alles in diesem Das Mann verschluckt, weil das sozusagen der Alltagstrott ist, dem wir uns alle ab einem gewissen Punkt unterwerfen.
Aber das ist ja super spannend, dass du das tatsächlich so vehement eigentlich auch propagierst und die andere Seite tatsächlich angreifst. Du selber forschst ja und promovierst ja zum Bereich auch von Enhancement, auch Self-Enhancement, all diese Sachen, die ja ganz, ganz stark da reingehen. Also eine Optimierung des Ganzen. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen und auch wie da deine Meinung ist dazu.
Ich kann dazu gerne was sagen. Also Human Enhancement ist grundsätzlich das Bessermachen des Menschen durch Technologie. In einer sehr, sehr breiten Definition. Wir werden da sicherlich auch mal ein ganzes Kapitel hoffentlich zu machen. Aber es spricht natürlich direkt diesen Leistungsgedanken an. Der Punkt, den man jetzt unterscheiden muss, ist natürlich, aus welcher Motivation entsteht das heraus. Entsteht das, weil, also das ist so dieses alte Paradoxon, so weil ich Authentizität haben möchte, Authentizität durch künstliche Mittel in dem Sinne, oder entsteht es, weil ich mich wirklich einer Leistungsgesellschaft unterwerfe oder weil ich zum Beispiel Angst habe, dass ich abgehängt werde, weil andere um mich herum enhanced sind. Das ist dann so Prisoner's Dilemma, so. Was glaube ich, was die anderen glauben, was ich glaube. Und am Ende entwickelt sich so ein Herdentrieb. Und eigentlich will niemand enhanced sein, aber irgendwie machen sie doch alle mit. Ich habe da eine sehr liberale Einstellung zu, weil ich sagen würde, sollen sie machen. So. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Leistungsgedanken weniger angreife, sondern mir geht es eher darum, zu sagen, okay, eine große Neugierde dabei. Was ist alles möglich durch Technologie und was ist vor allem auch zuverlässig möglich? Weil das ist ja spannend, weil diese Ratgeberliteratur, das haben wir ja schon rausgearbeitet, nicht besonders zuverlässig ist. So, ich kann dir sagen, hier, wie wirst du zum Olympioniken in 10 Tagen, es wird in den wenigsten Fällen klappen. Wenn du allerdings das Versprechen hast, okay, hier, wir haben irgendeine technologische Intervention, die dir ganz außergewöhnliche Kräfte gibt, sicher, zuverlässig, dann ist es für mich wesentlich spannender als halt diese Ratgeberliteratur. Trotzdem muss natürlich die motivationale Komponente immer kritisch gesehen werden.
Okay.
Vielleicht noch ein anderes Zitat darum, worum es eigentlich geht im Leben oder was man schätzt im Leben. Und zwar bin ich drauf gestoßen von Heinrich Heine. Also liebe Zuhörerin, ihr merkt, es ist die Folge der Literaturverweise. Der hat mal geschrieben das Buch Le Grand. Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne das Zitat. Schreibt er, Apfeltörtchen waren damals meine Passion, jetzt ist es Liebe, Wahrheit, Freiheit und Krebssuppe. So. Und das steht ja eben für diese großen Themen, ne? Liebe, Freiheit, Wahrheit, was gibt es Größeres für den Menschen? Aber gleichzeitig auch, okay, diese großen Dinge, wonach man sich auch gesellschaftlich versucht, zumindest in westlichen Demokratien hinzuorientieren, sind eben nur halb so gut, wenn es keine Krebssuppe dazu gibt. Wenn ich also nicht diese persönlichen kleinen Dinge, die das Leben so lebenswert machen, nicht auch erreichen kann und die aber auch gleichzeitig super individuell sind. Also das kann mir niemand sagen. Wenn ich wenn ich, also ich werde wahrscheinlich in keinem Ratgeber auf dieser Welt, es sei denn, er wurde irgendwo in Norddeutschland geschrieben, explizit für Norddeutsche, finden, dass der Schlüssel zum Glück Krebssuppe ist. Sondern dann wird dann über große Themen gesprochen, wie du musst akzeptieren, du musst rausfinden, was dich wirklich, wirklich glücklich macht. Und ja, und das kann einfach auch Krebssuppe sein.
Das ganz Tolle an dem Zitat ist tatsächlich genau diese Komponente, plus, dass eben die Krebssuppe früher mal was anderes war. Dass es eben Törtchen waren und so weiter. Also auch das, also diese Feinheiten verändern sich, aber auch das ist eben eine wichtige Sache. Ab und zu mal zurückschauen, innehalten und sagen, ist denn das das Richtige? Ich plädiere das immer bezüglich von Gewohnheiten. Also Gewohnheiten sind ja was ganz, ganz Wunderbares, weil sie machen unsere Persönlichkeit aus. Ja, das ist schon richtig, aber manche Gewohnheiten sind halt einfach problematisch. Also denken wir einfach dran, was weiß ich, es gibt viele Leute, die kommen nach Hause und sagen jetzt erstmal mein Feierabendbier, ja, oder dann mein Gute-Nacht-Absacker oder jetzt noch mein was weiß ich und so weiter. Und die Frage ist eben, kann toll sein, aber vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Ja? Also tatsächlich sich selbst ab und zu mal in Frage stellen und zu überlegen, ist denn das wirklich so das Beste? Habe ich einen guten Schlaf damit? Ist es tatsächlich so, das, was ich mir vor 30 Jahren eingeredet habe, was toll ist, eben viel Wein in der Nacht zu trinken und dann zu schreiben, ist das tatsächlich so unglaublich produktiv? Und dann merke ich plötzlich, oh, der, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel, der Pfefferminztee in der Nacht, der erfrischt mich viel mehr und danach bin ich viel klarer. Kann sein, vielleicht auch nicht. Ja, und währenddessen trinkt der Marius gerade eine Substanz, die ich nicht einschätzen kann, aber es ist irgendwas, was Dunkles. Okay, gut, also irgendwas anderes. Es ist auf jeden Fall eine faszinierende Sache, dass man ab und zu einfach merkt, ja, hier kann ich wirklich was optimieren. Und das Tolle ist eben, der Mensch ist Dynamiken unterworfen. Das heißt, der verändert sich selber als tatsächlich als Körper, als Geist. Und deswegen ist es immer wieder gut, zurückzuschauen, zu überlegen, warum mache ich das? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum wollte ich das mal? Und ist dann das eigentlich das, was ich immer noch unbedingt will? Und dann merke ich schnell, oh ja, und das ist eben wiederum diese Selbstgewahrwerdung. Das ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich brauche. Ich will eigentlich heute was anderes und dann verändere ich was. Also ganz, ganz wichtig, Gewohnheiten auch ab und zu mal hinterfragen mindestens oder einfach zu durchbrechen.
Und halt, wie gesagt, auch gar nicht, also es ist überhaupt nicht nötig, diese großen Themen zu verfolgen, weil, also sowas wie Liebe, Wahrheit, Freiheit, also wenn man vielleicht erkennt, dass man sie schon hat, so, also das ist ja auch dieses Ding dieser Selbstoptimierung und auch dieser Selbstratgeber, die ich so kritisch finde, immer diese implizite Botschaft, du, so wie du gerade bist, bist du nicht genug. Du brauchst dieses Buch, um dich zu... Und dann wird es paradox, weil in diesem Buch wird dir gesagt, ja, so wie du bist, bist du in Ordnung. So, aber kauf trotzdem mein zweites Buch, damit du noch mehr in Ordnung bist, damit du dir noch mehr gewahr werden kannst, dass niemand dir sagen muss, wie du zu sein hast, außer ich, der dir sagt, wie du zu sein hast. So. Es kann aber eben auch manchmal die Krebssuppe sein.
Und absolut. Und die ist ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig im Leben, dass man solche Glücksmomente hat und dass man zum Beispiel auch danach strebt, ab und zu dieses Gefühl zu haben. Aber wenn ich das eben nicht weiß und wenn es einfach nur noch der Standard ist und wenn ich mir jetzt die ganze Zeit jeden Abend eine Instant-Suppe, Krebssuppe aus Krebsersatzfleisch, was aber so schmeckt wie Krebssuppe, in mich reinziehe, dann wird es vermutlich, das kann man ziemlich sicher sein, auf Dauer nicht unbedingt nur der Kick sein. Das ist einfach so. Ein Kick, den Heine beschreibt, das ist was anderes. Übrigens nicht unbedingt nur im Norden, also den Krebs darfst du nicht so verstehen, dass es aus dem Meer kommt, sondern es waren ja Flusskrebse früher. Also ja. Flusskrebs war ein einfaches Essen im Prinzip. Genauso wie ja die Lachse früher das arme Leute-Essen waren im 19. Jahrhundert. Es gibt eine wunderbare Beschreibung Tatsächlich aus dem Arbeitermilieu, wo es tatsächlich so in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts richtigen Passus teilweise gab in Verträgen, dass man auf keinen Fall zu oft Lachssuppe kriegt oder Lachs, tatsächlich gebratenen Lachs kriegt. Das ist was heute was relativ Teures und früher war das eben so wirklich das Letzte, deswegen, weil das eben auch vor allem die Lachse waren, die dann schon sterbend im Rhein gehängt haben, weil sie eben abgeleicht haben. Also so kann sich das auch verändern.
Essen ist natürlich auch ein super spannendes Thema, wenn man sich so diese Nahrungsergänzungsmittel anguckt oder auch diese Produkte, die eine ganze Mahlzeit in Trinkform versprechen, wo ich, also Callback zu unserer Geschmacksfolge, was ja das Essen wirklich auf seine absolute Funktion reduziert und jegliche phänomenologische Qualität raussubstrahiert, dann muss man halt sagen, also das ist so vielleicht so die größte Obszönität dieser Optimierungsbewegung, dass man selbst ja die Laster, die man vielleicht hat, versucht noch effizienter und noch mehr zu optimieren.
Ja.
Wir neigen uns tatsächlich den von uns ausgelobten 45 Minuten zu schon. Ich würde vielleicht nochmal auf Heidegger zurückkommen, weil es tatsächlich auch, weil seine Schriften mich in letzter Zeit viel umtreiben und ich sie auch nehme, um meine Einstellung zum Dasein zu optimieren bzw. anzupassen. Optimierung klingt eben immer so für mich Optimierung wohin? Ich sehe es dann eher so als, wie Marius es vorhin schon ausgedrückt hat, Selbstaktualisierung als anstatt Selbstimprovement, also selbst
Optimierung,
danke. Und Heidegger hat auch was sehr Kluges gesagt, wieder in dieser Frage nach dem das Man, also man macht, wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt, wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man urteilt, wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie man sich zurückzieht. Und dann sagt er, das macht man eben so, jeder ist der andere und keiner er selbst. Mhm. Und wenn man das ergänzt mit den Gedanken, die wir heute geäußert haben, und auch diese Selbstoptimierungsbewegung kritisch sieht, dann kann man vielleicht hinzufügen, und jeder sagt dem anderen, wie er zu sein hat. Und damit würde ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse nach knapp 43 Minuten beschließen. Es sei denn, ihr wollt noch etwas hinzufügen?
Nein, das passt. Ich bin jetzt vollständig selbstoptimiert.
Gut. Dann bis zur nächsten Woche. Ich sage tschüss und wenn was ist, schreibt uns kontakt@bamberger-psychokalypse.de.
Danke, servus, ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.